Thema in der heutigen Sendung ist die Lebenshilfe Lindau, die einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen leistet. Durch ein breites Spektrum an Angeboten und Dienstleistungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten sind, ermöglicht die Lebenshilfe Lindau ein selbstbestimmtes und auch ein erfülltes Leben. Die Organisation trägt damit wesentlich bei, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Mein Gast gleich dazu ist Esther Hoffmann und sie ist die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Lindau. Und damit einen schönen guten Morgen und schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Algorithm im Sonntag und ich freue mich, dass ich eingeladen bin in einem Café und wenn Sie es im Hintergrund klappern hören sollten, dann liegt es ganz einfach daran, das gehört nun mal zu einem Café, dass Teller, Tassen und Ähnliches dann zu hören sind, weil das hier serviert wird. Ich bin in einem Inklusionscafé hier in Wasserburg am schönen Bodensee und mir gegenüber sitzt Esther Hoffmann von der Lebenshilfe. Frau Hoffmann, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie, schön, dass wir hier sein dürfen in diesem Inklusionscafé und vor allen Dingen, dass es uns einmal gelingt, die Lebenshilfe vorzustellen. Vielleicht zunächst zu Ihrer Person, Sie haben es mir gerade gesagt, 4 Jahre sind Sie schon in dieser Funktion, aber Sie haben ja mehrere Funktionen.
Genau, also ich bin zum einen Geschäftsführerin für die Lebenshilfe Kreisvereinigung Lindau e.V. und wir haben dann noch die Lindenberger Werkstätten GmbH, das ist sozusagen eine 100%ige Tochter vom Verein Lebenshilfe e.V., und da bin ich auch Geschäftsführerin und dann gibt es ja noch die Stiftung Lebenshilfe, da bin ich Stiftungsvorständin.
Das sind verschiedene Institutionen, dann erfüllen die alle einen eigenen Zweck, sind das Ergänzungen, wie muss man sich das vorstellen?
Also im Prinzip geht es immer um die Menschen mit Behinderung, für die wir da sind, für die wir verschiedene Einrichtungen betreiben. Die Lebenshilfe e.V. hat ja zum Beispiel 2 Frühförderungen, eine Frühförderstelle in Lindau und eine in Lindenberg. Dann haben wir noch eine heilpädagogische Tagesstätte, die ist an der St. Martin-Schule in Lindenberg am Wäldele. Da werden die Kinder, die vormittags in der Schule beschult werden können, ab mittags, wenn die Eltern das wünschen, bei uns betreut werden, kriegen dann Mittagessen, Hausaufgabenunterstützung und dann auch interdisziplinäre Förderung. Das heißt, das Ziel auch da ist immer, die Kinder so zu fördern, dass sie entsprechend ihrer Möglichkeiten bestmöglich sich entwickeln können. Dann ja, wir haben noch Wohnheime, also wir haben 4 Wohnheime, 1 in Röthenbach, 2 in Lindenberg und 1 in Lindau. Dann haben wir noch ambulant betreutes Wohnen, wo Klienten in den eigenen Wohnungen leben und dann stundenweise von unserem Personal betreut werden. Dann haben wir eine offene Behindertenarbeit, familienentlastende Dienste. Also es ist ein großer bunter Blumenstrauß an Einrichtungen, die die Lebenshilfe bietet. Und dann eben abgetrennt die Lindenberger Werkstätten als Ort der Teilhabe am Arbeitsleben.
Das ist ja schon fast ein Großunternehmen, wenn ich mir das hier anhöre, was Sie jetzt alles gesagt haben. Und die Lebenshilfe ist ein e.V., also ein eingetragener Verein, ja. Im Prinzip ein privater Verein, der da auch natürlich mit Investitionen voll ins Risiko geht, könnte ich mir vorstellen.
Gut, wir bekommen natürlich von Kostenträger auch die Vergütung für die Betreuung und die Begleitung der Menschen mit Behinderung. Das ist dann zum einen zum Beispiel der Bezirk oder jetzt in der Werkstatt, wenn man neu anfängt, auch die Agentur für Arbeit oder die Deutsche Rentenversicherung. Also wir bekommen ja Pflegesätze für diese Betreuung der Menschen. Aber die Lindenberger Werkstätten haben natürlich nicht nur den pädagogischen Bereich, sondern auch den wirtschaftlichen Bereich. Das heißt, wir bearbeiten Kundenaufträge und da wird von uns dann erwartet, dass wir sozusagen ein wirtschaftliches Ergebnis bringen, aus dem wir auch viele Dinge selber finanzieren.
Das funktioniert dann auch, darf ich das so etwas provokant fragen? Finanziell?
Ja, das funktioniert. Also ich meine, die Herausforderungen auch in der Eingliederungshilfe, die sind natürlich auch da und wir befinden uns auch in einigen Spannungsfeldern. Und müssen uns immer den neuen Entwicklungen und den neuen Vorgaben stellen, aber aktuell funktioniert es ja.
Ja, das freut mich zu hören. Bleiben wir doch, Sie haben das Stichwort gegeben, bei den sogenannten Spannungsfeldern, die es also gibt. Im Hintergrund hören wir die Kaffeemaschine dann auch. Noch ein paar Zahlen, die Sie uns bitte nennen wollen. Wie viele Leute arbeiten für Sie? Wie viele Menschen betreuen Sie? Das sind ja auch Zahlen, die zum Ausdruck bringen, welche Dimension hinter der Lebenshilfe hier im Landkreis Lindau steckt.
Wir haben also sozialversicherungspflichtiges Personal, das, sage ich mal, in irgendeiner Weise in der Begleitung, Betreuung oder Förderung der Menschen mit Behinderung beschäftigt ist, 270 Köpfe. Und Menschen mit Behinderungen begleiten wir im Landkreis Lindau in irgendeinem Kontext mit der Lebenshilfe ca. 600 bis 700 Menschen.
Wenn Sie die Zahlen nehmen und vergleichen das mit anderen Landkreisen, vielleicht haben Sie da Informationen, wie stark ist der Grad des Anteils bei Menschen mit Behinderungen hier im Landkreis im Vergleich zu umliegenden Landkreisen? Schütteln Sie den Kopf, ist kann man nicht so sagen. Ist denn das Verhältnis, was Sie damit, was mit den Zahlen, das sagt ja etwas aus, ist es genug Personal? Sind es zu viele? Könnten Sie mehr gebrauchen? Sollten es weniger sein? Wie muss man das einstufen?
Also wir haben natürlich immer das Thema der Fluktuation, so wie andere Arbeitgeber auch. Und es gibt natürlich Bereiche, die mehr von dem Thema Fluktuation betroffen sind als andere. Also Suche nach Personal gestaltet sich schwieriger in Bereichen, die 24 Stunden, sieben Tage in der Woche sozusagen laufen. Das ist insbesondere das Wohnen, der Bereich Wohnen oder natürlich auch im Bereich der heilpädagogischen Tagesstätte. Das sind Teilzeittätigkeiten, die halt nur nachmittags stattfinden. Und es liegt ja oft in der Natur der Sache, dass Menschen, die in Teilzeit arbeiten wollen, aufgrund der eigenen Kinderbetreuung dann lieber Teilzeit vormittags arbeiten und nicht Teilzeit nachmittags. Auf der anderen Seite hat natürlich die heilpädagogische Tagesstätte den riesengroßen Vorteil, dass man alle Schulferien frei hat. Was natürlich bei der eigenen Kinderbetreuung dann doch wieder hilfreich ist.
Gut, das könnte ich mir dann auch vorstellen. Bevor wir doch, wir wollen es nicht vergessen, die Spannungsfelder, ganz kurz nochmal zu Ihrer eigenen Person. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie kommen aus dem Krankenhausbereich und haben dann gewechselt. Gehen wir doch mal ganz weit zurück. Warum war denn die Entscheidung, dass Sie in diesen Bereich der Medizin, der Pflege im Krankenhaus gehen und dann aber der Moment, wo Sie gesagt haben, das war's, ich möchte es was anderes machen?
Gut, das ist aus meiner eigenen Berufsbiografie entstanden. Ich habe nach dem Abitur in Kempten zunächst eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht in Kempten am Krankenhaus, habe dann da auch knapp 2 Jahre in der Krankenpflege gearbeitet, habe dann in München Sozialpädagogik studiert mit dem Schwerpunkt betriebliche Sozialarbeit und wollte eigentlich immer in Richtung Personalwesen mich entwickeln, habe das dann tatsächlich auch nach dem Studium mit kleineren Umwegen geschafft, dass ich in den Personalbereich eingestiegen bin und für mich war das natürlich höchst reizvoll, meine Nähe zur Medizin und zur Pflege so umzusetzen, dass ich Personalarbeit im Krankenhaus mache. Also das war sozusagen, konnte ich da 2 Interessenslagen optimal miteinander verbinden, weil ich als ehemalige Krankenschwester natürlich sehr genau wusste und verstanden habe, um was es bei dem Thema Personal im Krankenhaus geht, eben aus eigener Erfahrung.
Es hätte ja jetzt auch einen anderen Weg geben können, wenn Sie gesagt haben, ich möchte ganz gern so unmittelbar mit behinderten Menschen arbeiten. Warum denn die Entscheidung hier im Landkreis Lindau zugunsten der Lebenshilfe, dass Sie gekommen sind? Es hätte ja andere Möglichkeiten auch gegeben.
Also die erste Entscheidung, die ich treffen musste nach fast 20 Jahren Gesundheitswesen, war, dass ich mich aus dem Bereich verabschieden möchte und zwar ganz bewusst und gezielt, weil das System Krankenhaus an sich dermaßen unterfinanziert ist, dass ich da eigentlich für mich keine berufliche Zukunft mehr sehen konnte.
Also, das war vor 4 Jahren?
Genau. Das Krankenhauswesen ist aus meiner Sicht in Deutschland politisch fehlgesteuert und unterfinanziert. Und aus dem Grund habe ich für mich ganz bewusst entschieden, ich möchte gern einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen. Die muss irgendwie mit dem sozialen Bereich verbunden sein. Also ich wollte nicht Geschäftsführerin einer Schraubenfabrik werden, sondern ich brauche einfach den sozialen Kontext. Und da war eben dann die Eingliederungshilfe ein weiteres spannendes und reizvolles Feld für mich.
Spannungsfelder, das ist natürlich ein Wort, allein schon in der Spannung, da liegt was drin. Wie viel Spannung oder wo ist denn die Spannung nach Ihrer Definition? Die Spannungen, Sie haben ja, glaube ich, im Plural gesprochen.
Ja, genau. Also es gibt wahrscheinlich jetzt mehr Spannungsfelder, über die ich berichten könnte, als Sie Zeit haben.
Wir nehmen uns die Zeit.
Also ich fange jetzt einfach mal mit dem Spannungsfeld an, das wir in der Werkstatt haben. Also die Werkstatt, die Lindenburger Werkstätten haben ja den Auftrag Teilhabe am Arbeitsleben. Wir haben den Rehabilitationsauftrag, das heißt, wir sollen Menschen, die im Moment nicht in der Lage sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden, so weit fördern, dass die wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein können. Wir haben auf der anderen Seite den Auftrag, wirtschaftlich tätig zu sein, also sag mal auch ein wirtschaftliches, positives Ergebnis zu erzeugen mit unserer Tätigkeit. Und das macht es natürlich schwierig, weil auf der einen Seite sollen die Leute auf den ersten Arbeitsmarkt, das sind dann in der Regel die Menschen, die in der Werkstatt auch wichtig sind zur Bearbeitung unserer Kundenaufträge. Und mein Ziel ist es aber, dass die auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, meine wirtschaftliche Tätigkeit hängt natürlich auch von den Personen ab, die, sage ich mal, die Kundenanfragen auch bearbeiten können. Also das ist schon zum Beispiel schon mal ein Spannungsfeld. Dann haben wir ein weiteres Spannungsfeld. Das heißt, es heißt, alle Arbeitsplätze müssen in Zukunft inklusiv sein. Also das ist eine Forderung aus der Politik, auch aus der UN-Menschenrechtskonvention, dass wir inklusiver werden müssen als Gesellschaft, dass der Arbeitsmarkt inklusiver werden soll. Und auf der anderen Seite haben die Unternehmen die Möglichkeit, wenn sie ihre Schwerbehindertenquote nicht erfüllen, sich über die Ausgleichsabgabe sozusagen
freizukaufen. Genau. Vergessen Sie die anderen Spannungsfelder nicht, da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Diese Inklusionsfähigkeit, die Sie jetzt beschrieben haben, die ist also bezogen auf jede x-beliebige Firma, die in der Lage sein muss, Menschen mit aufzunehmen, die in den Bereich der Inklusion gehören. So habe ich das so richtig verstanden.
Also es ist eher so, dass es nicht die Firma erstmal betrifft, sondern mich als Leitung einer Werkstatt betrifft, dass ich den Auftrag habe, so viele wie möglich in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen.
Die dann normale, in Anführungsstrichen, normale Arbeitnehmer sind und voll am Arbeitsleben eben der Firma teilnehmen können, wo man sie untergebracht hat.
Das wäre, sage ich mal, das Ziel ganz am Ende des Weges. Ich meine, dass man das natürlich mit kleinen Schritten anfängt und auch immer begleitet, wie zum Beispiel mit Außenpraktika oder Außenarbeitsplätzen oder eben sowas wie jetzt dieses Projekt hier, wo Menschen aus der Werkstatt die ersten Erfahrungen im Bereich Kaffee, Gastronomie sammeln können. Das wären so die ersten Schritte, aber tatsächlich ist natürlich das optimale Ziel wäre erreicht, wenn jemand in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln kann.
Darf ich noch mal ganz kurz darauf eingehen zu dieser Quote, von der Sie gesprochen haben, die in Unternehmen in Abhängigkeit der jeweiligen Größe gegeben ist, dass Menschen mit Behinderungen aufgenommen werden müssen und mit der Möglichkeit, sich freizukaufen. Wie ist dann noch mal die gesetzliche Regel? Wie viele müssten aufgenommen werden?
Also es müssen 5% ab einer bestimmten Unternehmensgröße sein, die Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigt werden.
Also unabhängig vom Grad? Vom Behindertengrad?
Ja gut, man muss natürlich einen Schwerbehindertenausweis haben.
Also der zum Ausdruck bringt, welcher Grad der Behinderung dann vorliegt, sich da rauszumogeln, mal von mir provokant jetzt gefragt, mit Geld ist also nach wie vor möglich.
Ja, über die Ausgleichsabgabe.
Die wie hoch ist?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht.
Aber das geht und das geschieht sanktionslos. Also, er bezahlt diese Ausgabe und damit ist er von der Pflicht befreit. Was geschieht mit dem Geld?
Also, in der Vergangenheit standen die Mittel der Ausgleichsabgabe eben für Werkstattneubauten, Werkstattsanierungen und Werkstatterweiterungen zur Verfügung. Inzwischen ist die politische Entscheidung gefallen, dass die Mittel der Ausgleichsabgabe nicht mehr für Werkstätten zur Verfügung stehen, sondern nur noch für den inklusiven Arbeitsmarkt. Das heißt, die Finanzierung von Neubauprojekten, Sanierungsprojekten, die ist im Prinzip noch nicht abschließend geklärt.
Also. Sie haben gerade gesagt, Frau Hoffmann, dass mit dieser Ausgleichsabgabe, die bisher verwendet werden durfte, für die Inklusionsbereiche zum einen, aber auch für Neubauten, das hat die Politik jetzt geändert, für Neubauten nicht mehr, sondern nur noch für die Inklusionsbereiche. Als Sie das erfahren haben, wie bewerten Sie diese politische Entscheidung und warum ist sie so getroffen worden?
Also ich bin eine Befürworterin von einer inklusiven Gesellschaft, aber ich bin der Meinung, dass es jetzt und auch in Zukunft immer Menschen geben wird, die aufgrund ihres Behinderungsbildes nicht in der Lage sein werden, auf dem ersten Arbeitsmarkt oder in der Firma auf dem inklusiven Arbeitsplatz beschäftigt zu werden. Dann muss man natürlich noch dazu sagen, das BTHG, Bundesteilhabegesetz, stärkt das Wahl- und Wunschrecht der Personen mit Behinderung. Das heißt, man muss natürlich auch berücksichtigen, dass es immer Leute gibt, Werkstattgänger, die gar nicht auf den ersten Arbeitsmarkt wollen. Es nimmt ja die Zahl der psychisch behinderten Menschen zu und viele von denen waren im ersten Arbeitsmarkt, bis eben aufgrund der psychischen Behinderung die Beschäftigung dann immer möglich war. Und die haben zunächst kein Interesse daran, sofort wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückzugehen, weil da gibt es ja dann auch, sage ich mal, Wunden, die erstmal geheilt werden müssen, auch Selbstwertgefühl und Sicherheit wieder aufgebaut. Also das ist Ziel Rehabilitation. Muss erstmal erreicht werden. Also deswegen bin ich der Meinung, dass es niemals heißen kann, Werkstätten können abgeschafft werden, wir machen alles inklusiv, sondern meiner Meinung nach muss es heißen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Man muss beide Möglichkeiten offen halten, entsprechend den Möglichkeiten des Beschäftigten und auch den Wünschen des Beschäftigten.
Habe ich da so ein bisschen rausgehört, dass die Fälle mit beeinträchtigter Psyche, dass das die schwierigsten Fälle sind für den Inklusionsbereich, die in den Arbeitsmarkt zu bringen?
Das kann ich jetzt so grundsätzlich nicht sagen, aber die Zahl derer Menschen mit Mehrfachdiagnosen, also nicht nur eine geistige Behinderung, sondern auch eine psychische Behinderung, nimmt zu. Und wir haben halt auch immer Fälle, die kommen aus dem ersten Arbeitsmarkt und wollen einfach, wenn sie dann bei uns erstmal angekommen sind, auch diesen Schutzraum für sich in Anspruch nehmen.
Warum ist der Kreis derer, die im Bereich der Psyche besonders beeinträchtigt sind, wie Sie gesagt haben, warum nimmt der immer mehr zu? Warum wird dieser schwierig vielleicht? Die Frage trotzdem, muss man sich die Frage stellen, denn die Zahlen sprechen ja dafür, untermauern ja das, was Sie gesagt haben, aber warum gibt es für Sie eine Erklärung?
Also gut, man sieht es ja in den jährlichen Reporten von Krankenkassen, dass immer mehr arbeitsunfähig oder Erwerbsunfähigkeiten entstehen aufgrund psychischer Probleme. Also das ist, sage ich mal, ein statistisch nachgewiesener Befund, dass es immer mehr Menschen gibt, die psychische Probleme haben oder auch aufgrund psychischer Probleme aus dem Arbeitsprozess ausscheiden. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine philosophische Frage. Ich bin der Meinung, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens natürlich sehr viele Krisen erleben, also Krisen, die von außen kommen, wo man selber, sage ich mal, im eigenen Wirkungskreis wenig beeinflussen kann, also so dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, das vielleicht abhanden kommt. Und dann natürlich die Tatsache, dass in vielen Firmen eine Arbeitsverdichtung stattfindet. Das heißt, dass immer weniger Köpfe eine höhere Leistungsdichte zu erfüllen haben, was natürlich auch dazu führt, aus meiner Sicht, dass Menschen wahrscheinlich sehr viel mehr aushalten müssen und das halt nicht jeder kann. Also es gibt keine klassischen Nischenarbeitsplätze mehr wie früher und es gibt auch immer weniger einfache Arbeiten im eigenen Leistungsportfolio, wo man mal sagen kann, jetzt mache ich mal Ablage, da kann ich, sage ich mal, findet das so eine Art Entspannung des Geistes statt und wenn ich ständig digital erreichbar mit einer großen Arbeitsverdichtung zu tun habe, dann glaube ich, schadet das allgemein der psychischen Gesundheit.
Der Druck nimmt immer mehr zu, eindeutig. Bevor wir dann rübergehen zu den 11 Uhr Weltnachrichten hier bei Radio Allgäu, wir haben noch eine zweite Stunde. Ganz kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Welche Rolle hat Corona dabei gespielt? Was die Psyche anbetrifft.
Also ich stelle fest, dass wir sowohl im Bereich des Personals, also den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, als auch der Werkstattbeschäftigten, sehr viel höhere Krankheitsquoten haben als vor Corona. Also es scheint tatsächlich da in irgendeiner Weise sich was verändert zu haben. Und wir haben natürlich über die Corona-Phase waren wir schon sehr stark mitgenommen, weil zum Beispiel die Menschen mit Behinderung oftmals gleichgesetzt wurden mit Bewohnern von Pflegeheimen, also Senioren, hochbetagte Menschen. Und das ist eben die gleiche Rechtsnorm gewesen, unter der wir gefallen sind, also das Pflegewerk oder AV-Pflegewerk. Und das trifft aber halt einfach nicht die Bedarfe unserer Leute. Also die waren halt dann auch sehr viel isoliert, sehr stark abgesondert. Unsere Kinder waren nicht in der Schule oder es waren keine Frühfördereinheiten möglich. Und das verursacht natürlich mittelfristig immer noch Probleme.
Bevor wir nochmal auch einen Teil dessen, was Sie in der ersten Stunde gesagt haben, wenn ich mich hier so umschaue, um das auch nochmal zu beschreiben. Also, was hier zum Einsatz kommt, sind die Menschen, die Sie betreuen, die dann auch hier die ersten oder Erfahrungen machen mit der Berufswelt.
Genau, also wir haben in Lindau eben auch eine Werkstatt der Lindenberger Werkstätten und das Café Eulenspiegel wird im Prinzip bespielt von den Mitarbeitern aus dem Werk Lindau. Das heißt, die haben hier die Möglichkeit, Erfahrungen in der Gastronomie zu sammeln. Es geht ja auch um das Thema Team. Also man muss als Team zusammenarbeiten, dass sowas funktionieren kann. Und es wird begleitet von den zwei Kolleginnen, der Frau Geier als Bildungsbegleiterin aus dem BBB, das ist der Berufsbildungsbereich der Werkstatt, und der Frau Hader aus dem Sozialdienst der Werkstatt.
Also in dieses Inklusionscafé hier Eulenspiegel in Wasserburg in der Dorfstraße darf jeder kommen am Mittwoch draußen von 10 bis 16 Uhr, genau. Und wird dann hier bedient. Und ich habe hier selbst einen kleinen Brownie schon vor mir stehen. Da hinten ist leckerer Kuchen, da sind belegte Brezel. Suppe hat man mir schon angeboten. Sind das Dinge, die dann auch hier selbst gebacken und gekocht werden?
Nein, selbst gekauft.
Ja gut, das muss auch sein. Aber es gehört mit zu dem Teil, damit das hier betrieben werden kann. Also die stecken so richtig voll drin, was ein Café ausmacht und alles, was dazugehört.
Genau. Wir haben das Ganze erstmal als Projekt gestartet, Anfang April. Das ist relativ neu. Und wir haben den Projektzeitraum jetzt erstmal bis zu unserem Betriebsurlaub in den Werkstätten. Das heißt, bis 31.07. sind wir jetzt mal sicher hier. Und dann müssen wir entscheiden, wie wir das auch von der personellen Begleitung in Zukunft weiter leisten. Und dann wird der Zeitraum nochmal verlängert.
Weil Ihnen das Personal möglicherweise fehlt oder die Finanzierung des Personals?
Also mir fehlt eigentlich weder das Personal noch die Finanzierung, aber wir haben natürlich in der Werkstatt einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 12 und in BBB einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 6. Das heißt, wenn ich hier zwei Fachkräfte habe mit vielleicht 5 Menschen mit Behinderung, die hier arbeiten, dann heißt das im Umkehrschluss, dass der Betreuungsschlüssel in der Werkstatt nicht mehr stimmt. Also
fragen Sie dann, oder als Sie das begonnen haben hier, haben Sie dann die Menschen, die Sie betreuen, gefragt, wer hat denn Lust, da mitzumachen? Also das ist eine Freiwilligkeit hier. Zum einen, zum anderen gibt es auch einen Teil der Menschen, die auch sicher, sage ich mal, gemessen am Grad der Behinderung auch nicht in der Lage wären, hier zu arbeiten.
Ja, also wir wollen natürlich immer gern die mitnehmen, die sagen, ich habe Interesse, ich habe Lust für sowas, weil das natürlich auch in einem Kaffeebetrieb sich positiv zeigt, wenn jemand einfach mit Elan bei der Sache ist und das gern macht. Aber natürlich kann man das auch pädagogisch begleiten und auch vielleicht den einen oder anderen ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Das ist ja, sage ich mal, ein überschaubarer Rahmen, in dem das hier stattfindet. Aber es gibt natürlich auch Werkstattmitarbeiter, die sagen, sie wollen da nicht mitkommen oder aber sie können nicht mitkommen.
Dieses Gebäude hier, erzählen Sie uns ein bisschen was. Gehört das der Gemeinde Wasserburg? Müssen Sie da auch noch Miete zahlen oder irgendetwas? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das Gebäude gehört dem Verein Eulenspiegel e.V. Und mit denen habe ich dann halt für mittwochs immer so eine Art Mietvereinbarung getroffen.
Das heißt, Sie zahlen also Miete für diesen Mittwoch hier an diesen Verein Eulenspiegel, um das eben hier machen zu können, ganz genau. Denn das, was Sie hier machen, ist Teil des Konzeptes eben noch einmal, um diese Menschen eben mit dem Ziel am Ende eines mehr oder weniger langen Weges in den ersten Arbeitsmarkt überführen zu können.
Genau, also es geht einfach, also ich habe im Prinzip zwei Ziele. Zum einen ist natürlich die Entwicklung und Förderung unserer Werkstattmitarbeiter, dass die sozusagen ihr eigenes Kompetenzprofil schärfen können und auch entdecken können, was macht mir denn Spaß, wo sind meine Talente, was möchte ich gern machen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema für die Öffentlichkeitsarbeit. Also mir ist es wichtig, wenn wir wirklich auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft sein wollen, dann ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich Teil unseres Alltags sind und auch unserer Wahrnehmung, dass Menschen mit Behinderung genauso im Sportverein mitmachen, dass die genauso im Restaurant unterwegs sind und in allen öffentlichen Bereichen, auch an Arbeitsplätzen natürlich. Und deswegen ist es mir wichtig gewesen, dass wir hier diese Chance, die uns dieser Eulenspiegel e.V.-Verein angeboten hat, die sehr, sehr niedrigschwellig für uns war, dass ich die wahrnehmen kann.
Hoffmann, wenn Sie zurückblicken, die 4 Jahre in dieser Position, in Prozenten ausgedrückt, wie groß ist der Teil derer, wo Ihnen das gelungen ist, dass Sie die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt voll überführen konnten?
Also in den 4 Jahren, in denen ich jetzt die Funktion als Geschäftsführerin wahrnehme, haben wir jetzt einen erfolgreichen Fall, wo eine Werkstattmitarbeiterin von einem Arbeitgeber übernommen wurde.
Lag da jetzt in Ihren Worten so ein bisschen der Vorwurf, dass die Arbeitgeber nicht so bereit sind, das zu tun? Oder ist es auf der anderen Seite, dass Sie sagen, es war wirklich nur einer, der von der intellektuellen Entwicklung her in der Lage war, überhaupt dann in den ersten Arbeitsmarkt überzugehen?
Also grundsätzlich mache ich jetzt mal niemandem einen Vorwurf, sondern es geht immer darum, Strukturen zu schaffen, um Dinge zu ermöglichen. So sehe ich das. Und das ist Teil auch meines Auftrags, als eine starke Fürsprecherin zu sein für die Menschen mit Behinderung, für die besonderen Menschen, für die ich auch die Verantwortung habe, indem ich Geschäftsführerin bin. Das heißt aber, natürlich ist das Thema inklusiver Arbeitsmarkt bei uns in Deutschland noch nicht wirklich wahnsinnig fortgeschritten. Das ist schon meine Wahrnehmung. Also es ist natürlich nicht so einfach, dass man sagt, ein Mensch mit einer bestimmten Einschränkung, mit bestimmten Einschränkungen oder bestimmten Bedürfnissen, den kann ich nicht einfach in eine Firma bringen, wo die Rahmenbedingungen nicht für seine Möglichkeiten geschaffen sind. Also die Firmen brauchen da tatsächlich auch Unterstützung. Das kann man von keinem erwarten, dass das einfach so funktioniert. Deswegen sage ich ja, Praktikum, Außenarbeitsplatz und dann kann man sich dem Ganzen annähern.
Natürlich war das auch ein bisschen jetzt diplomatisch, was Sie geantwortet haben. Durchaus, weil Sie natürlich jetzt, wenn Arbeitgeber zuhören sollten, diese nicht verprellen wollen. Lassen Sie es mich dann mal so fragen. Ist die Erwartungshaltung, die Sie haben, könnte die von der Arbeitgeber, müssen keine Namen nennen, vielleicht doch etwas mehr bedient werden? Hätten Sie da vielleicht mehr Engagement auch in der Vergangenheit erwartet? Oder ganz generell, würden Sie von der Arbeitgeberseite mehr auch Initiativen erwarten, da auf sich auf diese Menschen einzulassen?
Also ich denke, dass es nur klappen kann, wenn alle Akteure auf dem Arbeitsmarkt mit an diesem Thema arbeiten. Und die Akteure auf dem Arbeitsmarkt sind eben nicht nur die Firmen, sondern das ist auch die Politik und das sind natürlich wir als Einrichtungen für diese Menschen. Nur mit der gemeinsamen Vision von einer inklusiven Gesellschaft, denke ich, kann sich da was bewegen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich schon der Meinung, dass zum Beispiel die Ausgleichsabgabe einen falschen Anreiz setzt für die Arbeitgeber. Also es ist zu einfach, aus dem Thema rauszukommen.
Also da ist Esther Hoffmann, die Geschäftsführerin der Lebenshilfe, jetzt bereit, sich mit der Politik anzulegen, weniger mit den Arbeitgebern. Politik ist weiter weg als die Arbeitgeber. Okay, da kann man das dann durch. Nein, wir wollen uns mit niemandem anlegen und niemandem bloßstellen. Ganz bestimmt nicht. Kann man aber trotzdem darüber diskutieren. Ist auch ganz toll, dass Sie hier eine ganz klare Aussage machen. Also ist im Prinzip diese Ausgleichsabgabe und die gesetzliche Möglichkeit, ist das ein Stein, der im Wege dort liegt, um zu einem anderen, besseren Ergebnis zu kommen?
Also ich denke schon, dass das halt der einfachste aller Wege ist.
Der auch anders gegangen werden könnte, wenn die Politik anders entschieden hätte oder entscheiden würden. Warum glauben Sie denn, dass die Politik jetzt diesen Stolperstein in den Weg gelegt hat?
Ich denke, das ist historisch gewachsen. Das Thema inklusive Gesellschaft, das ist ja noch ein recht junges Thema, also noch nicht so lang. Und die Ausgleichsabgabe, da kann ich jetzt tatsächlich keine seriöse Aussage machen, seit wann es die gibt. Aber ich gehe mal davon aus, es gibt ja immer Dinge, die historisch entstanden sind, wo jemand eine Idee hat und sagt, wir müssen mehr Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt bringen. Das heißt, die Arbeitgeber müssen bezahlen, wenn sie es nicht schaffen. Das mag ja vielleicht zum Zeitpunkt X eine gute Idee gewesen sein, aber das stabilisiert halt den Zustand auch.
Wenn wir dabei bleiben, Frau Hoffmann, unsere Gesellschaft in Deutschland zunächst, wie inklusionsfreudig ist diese Gesellschaft? Oder, ich sage es auch sehr krass, wie inklusionsfeindlich ist sie? Wie würden Sie das ganz persönlich bewerten, aus Ihrer Erfahrung, der Sichtweise, dem Schauen der Medien, am Abend in der Tagesschau, dem Lesen, die Informationen, die Sie bekommen? Wie sehen Sie und was würden Sie sich wünschen, erwarten?
Also ich denke, dass da tatsächlich noch viel Luft nach oben ist, auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft in Deutschland. Es ist, nur, wie ich vorher schon gesagt habe, noch nicht selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen in allen Sparten des täglichen Lebens selbstverständlich auftauchen und dass es auch in Ordnung ist, dass die da ihren Platz haben und gesehen werden. Also ich denke, dass zum einen vieles mit Unsicherheit zu tun hat, dass vielleicht viele sich nicht trauen, Menschen mit Behinderung anzusprechen oder auch vielleicht anzuschauen, dass da viel Unsicherheit und eigene Scham möglicherweise dabei ist und natürlich auch, dass wir in dem Thema nun nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt haben im Laufe unseres Lebens. Also in meiner Schulzeit war kein Kind mit Behinderung in meiner Klasse und den ersten Kontakt hatte ich dann mit Menschen mit Behinderung in meinem Studium in München an der Fachhochschule. Das war das erste Mal oder natürlich gut in meinem beruflichen Weg als Krankenschwester. Aber jetzt mal, sag mal, in diesen ganz normalen Alltagsgebieten sind Menschen mit Behinderung einfach zu wenig vertreten.
Höre ich das so ein bisschen als Botschaft auch zu sagen, wenn man Menschen trifft, die vielleicht ganz einfach sich da schwer tun, die man mit nicht direkt so vorwurfsvoll zu behandeln, sondern eher mit einer gewissen Rücksichtnahme, weil man gewisse Berührungsängste hat. Man weiß nicht, wie man mit diesen Menschen umgehen soll. Wie soll man auf sie zugehen? Wie soll man sie ansprechen? Kann man sie integrieren? Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, das ist einfach der fehlende eigene Erfahrungshorizont, was das Thema Menschen mit Behinderung betrifft. Aber ich kann im Prinzip alle nur ermutigen. Ich bin erst seit 4 Jahren in diesem Arbeitsfeld und hatte, sage ich mal, im Alltag auch nicht so wahnsinnig viel zu tun mit Menschen mit Behinderung, dass das eine unglaubliche Bereicherung für uns alle ist, weil diese Menschen eine sehr, sehr pure und echte und liebenswerte Art haben. Und es ist doch tatsächlich so, dass wir alle unsere Licht- und Schattenseiten haben. Und das ist ja nur eine Frage, was uns in unserem eigenen Leben behindert.
Wobei wir am liebsten immer gerne im Licht stehen und dann, wenn der Schatten plötzlich kommt, können wir ganz schlecht damit umgehen. Wie jung, wie klein ist der jüngste Mensch bei Ihnen mit Behinderung und der älteste?
Also wir in den Frühförderstellen fördern wir Kinder im Prinzip eigentlich, sage ich mal, ab dem Säuglingsalter. Und die ältesten Menschen, die wir betreuen, sind im stationären Wohnen. Wir haben also 2 Rentnergruppen in unserem Wohnheim in Lindenberg. Und also ich glaube, der älteste Bewohner könnte so Mitte 80 sein.
Wie kommen die Menschen zu Ihnen? Wie erfahren Sie, dass diese Menschen jetzt von Ihnen betreut werden?
Also bei vielen ist es halt einfach der Weg über die Werkstatt. Also die fangen nach ihrer schulischen Zeit fangen die an in der Werkstatt und wohnen dann möglicherweise noch bei Angehörigen oder wohnen auch selbstständig. Und je nachdem, wie sich das so entwickelt im Laufe des Lebens, kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo die eigenen Eltern selber pflegebedürftig werden oder vielleicht auch versterben. Und dann ist dann das Thema stationäres Wohnen natürlich sehr präsent, wo man dann einen Platz in einem Wohnheim braucht.
Ich darf es mal so einteilen, wenn Sie sagen, leichte Behinderung, mittlere Behinderung, schwere Behinderung. Wie teilen Sie das prozentual auf bei Ihnen? Schwierig, müssen Sie nachdenken dann. Sind es nur die schwierigsten Fälle? Sind es eher die leichteren Fälle?
Wir haben ja in unseren Wohnheimen haben wir ja mehrere Gruppen. Also es ist ja zum Beispiel das Wohnheim in Röthenbach, das ist eine betreute Wohngruppe. Das ist also nicht das klassische stationäre Wohnen. Das sind dann die Menschen mit den leichteren Behinderungsbildern und auch dann öfters mal jüngere Menschen, die da eher so eine Art WG-Wohngruppe sind. Und dann gibt es natürlich im Wohnheim in Lindenberg haben wir 2 Gruppen mit Rentnern, die natürlich morgens nicht mehr in die Werkstatt gehen und abends von der Arbeit kommen, sondern die den ganzen Tag im Wohnheim betreut werden. Das heißt, da braucht man ganz andere Personalausstattung, weil die brauchen ja eine Tagesstruktur.
Die Kaffeemaschine, die ich feststellen muss, die geht relativ oft. Also es ist ein Kaffee, also Kaffee geht.
Ja, genau. Das ist genau das, was wir uns erhofft haben und wo ich sagen muss, das Inklusionscafé im Café Eulenspiegel in Wasserburg wird sehr gut angenommen.
Und jedermann darf hier reinkommen. Darüber hatten wir schon gesprochen, darf hierher kommen. Das, was hier bezahlt wird, die Einnahmen, was passiert damit?
Ja gut, wir müssen natürlich erstmal unsere Ausgaben decken. Also wir schaffen es zeitlich tatsächlich nicht, die vielen leckeren Kuchen selber zu backen. Das heißt, wir müssen dann ja auch zukaufen.
Es könnte sie auch keiner besser backen, muss ich dazu sagen.
Aber mir geht es nicht darum, hier einen Gewinn zu machen, sondern mir geht es einfach darum, Möglichkeiten zu eröffnen und auch die Perspektive sowohl der Werkstattbeschäftigten als auch der Öffentlichkeit außenrum zu verändern.
Darf ich zum Schluss ganz kurz von den Menschen, die Sie betreuen, hin zu Ihrem Personal, was Sie denn haben. Wie sieht es da mit der Qualifikation aus? Was braucht man denn da, überhaupt bei Ihnen tätig sein zu können?
Also das kommt natürlich ganz unterschiedlich auf die Einrichtung an. Ich brauche zum Beispiel in der Frühförderung brauche ich Heilpädagogen, Sozialpädagogen, da brauche ich Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie. In der heilpädagogischen Tagesstätte sind es auch wieder Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger und Pflegerinnen. Dann haben wir natürlich in der heilpädagogischen Tagesstätte auch Personal, das keine Fachkraftausbildung hat, so als Zweitkräfte. Weil in der Werkstatt sind es oft Menschen mit einer handwerklichen oder gewerblichen Ausbildung, die dann hinterher noch eine sozialpädagogische Zusatzqualifikation erwerben müssen, um dann als Gruppenleiter auch die pädagogische Begleitung von unseren Werkstattmitarbeitern leisten zu dürfen. Also ist ganz unterschiedlich.
Das sind ja Fachkräfte, die Sie gerade hier genannt haben. Wie sieht es denn mit diesem berühmten Mangel an Fachkräften bei Ihnen aus?
Ja, insbesondere in den Bereichen, habe ich ja vorher schon gesagt, die 24/7 laufen müssen, ist es am schwierigsten, Fachkräfte zu finden. Also wir haben tatsächlich immer wieder herausfordernde Situationen. Im Moment hat sich die Lage gerade stabilisiert, aber wir hatten letztes Jahr erheblich Probleme, Fachkräfte für den Bereich Wohnen zu finden.
Jetzt bei dieser Laufzeit der 3 Monate hier in diesem Inklusionscafé Eulenspiegel in Wasserburg, mit dieser kurzen Zeit des Erfahrens, des Wahrnehmens, wie würden Sie es dann am Ende bewerten?
Also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ein Erfolg, sowohl für unsere Werkstattbeschäftigten als auch für das Projektteam, das das Ganze sozusagen auf die Füße gestellt hat, was sie sehr gut gemacht haben und auch immer noch machen. Wichtig finde ich es, dass einfach Menschen mit Behinderungen präsent sind und sich das wirklich auch schon sehr gut rumgesprochen hat, dass wir hier sind. Und ich denke mal, das ist der Schritt in die richtige Richtung einer inklusiven Gesellschaft.
Vielleicht tragen wir mit dieser Sendung bei Radio Allgäu noch ein bisschen dazu bei, dass das Ganze noch etwas bekannter wird, dieses Inklusionscafé Eulenspiegel hier in Wasserburg in der Dorfstraße. Geplant war ja, so war der Presse zu entnehmen, auch eine Art Inklusionscafé in Heimenkirch. Das hat sich aber, es zwinkert sich so ein bisschen, schade, dass wir kein Fernsehen haben. War auch so ein ganz großer Wunsch, hat sich irgendwo jetzt nicht realisiert.
Ja, das... Der Unterschied zum Inklusionscafé in Heimenkirch wäre, dass wir da als Betreiber sozusagen alles selber hätten stemmen müssen und das wäre aus unserer personellen Sicht nicht möglich gewesen. Noch dazu war der Wunsch in Heimenkirch, dass dieses Café besonders am Wochenende auf hat. Und,
wer hatte denn die Idee dazu?
Also der Bürgermeister von Heimenkirch, der Herr Reichert, ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob wir uns da mal zu dem Thema unterhalten sollten. Und ich habe dann da auch mal so eine Probekalkulation gemacht und habe gesagt, ja, also wenn das machbar wäre, dann nur, wenn das finanzielle Risiko zwischen der Gemeinde Heimenkirch und der Lebenshilfe halbiert wird sozusagen, dass jeder 50-50 das Risiko mitträgt. Und ich war dann da auch im Gemeinderat und habe das mal vorgestellt mit so angenommenen Zahlen, also so vernünftig geschätzten. Und und dann kam eben auch so raus, was sich die Menschen in Heimenkirch so wünschen und insbesondere das Thema Wochenende. Stellt uns natürlich für große Herausforderungen, weil am Wochenende natürlich die Werkstatt immer zu ist und der Wunsch nach Wochenendbeschäftigung auch nicht so groß ist.
Also wir haben im Landkreis Lindau hier im Inklusionscafé Eulenspiegel in Wasserburg haben wir ein Inklusionscafé momentan. Sie würden sich aber mehr Inklusionscafés wünschen im Landkreis. Am besten, Landkreis hat 19 Gemeinden in jeder Gemeinde.
Gut, wenn wir die entsprechende Anzahl an Menschen mit Behinderung haben, die in unserer Werkstatt tätig sind.
Aber es könnte schon noch eins mehr sein.
Genau, aber mein erster Schritt wäre die Ausweitung der Öffnungszeiten hier in Wasserburg. Dass man vielleicht sagt, wir machen dann weiter mit 2 Tagen in der Woche.
Zum Schluss dieser Sendung ganz allgemein, was wünschen Sie sich in diesem Bereich gerade als eine Frau mit dieser hohen Verantwortung, die Sie dann haben als Geschäftsführerin der Lebenshilfe hier im Landkreis Lindau? Wünsche an die Gesellschaft, Wünsche an die Politik?
Also mein allergrößter Wunsch ist, dass wir als Gesellschaft, als Menschen anerkennen, dass Vielfalt in der Gesellschaft ein Gewinn ist und kein Risiko. Und dass es viele Formen von Vielfalt gibt, sei es was die Herkunft betrifft, sei es was die Persönlichkeit betrifft, sei es was die Geschlechter betrifft und auch eben Menschen mit Behinderung als Teil der Vielfalt begriffen werden. Und ich bin der Meinung, es kann niemals die Abgrenzung und der Ausschluss von Personengruppen eine Gesellschaft vorwärts bringen.
Sagt Esther Hoffmann, Geschäftsführerin der Lebenshilfe hier im Landkreis Lindau. Zu Gast waren wir diesen Sonntagvormittag hier im Inklusionscafé Eulenspiegel in Wasserburg-Hoffmann. Danke Ihnen sehr herzlich für das offene Gespräch, das wir hier geführt haben. Ich wünsche Ihnen und dem tollen Team mit dieser tollen Arbeit, die aber sehr, sehr verantwortungsvoll ist, aber sehr, sehr wichtig ist, alles, alles Gute.
Ja, ich war sehr gerne da. Danke für die Einladung.
Gerne doch. Ja, das war's mit dem Sonntag vor der Sommerpause. Die letzte Ausgabe. Wir gehen jetzt, solange Sommerferien in Bayern sind, gehen wir auch in den wohlverdienten Urlaub. Wir werden uns trotzdem im Programm weiterhin mit Beiträgen dann hören. Die erste Ausgabe nach der Sommerpause gibt es dann bei uns bei Radio Algorithm am 15. September. Das ist dann wieder der erste Sonntag mit einer neuen Ausgabe. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag, schöne Urlaubszeit wünscht Ihnen Norbert Kolz. Machen Sie es gut.